der Morgen graut aus Dunkelheit und Nacht, und wenn der Tag beginnt zu leben, weiß ich genau, er ist für mich da, denn du bist bei mir.
Du bist bei mir, das weiß ich.
Dieser Tag ist ein Geschenk für mich, der Dank an dich, er sei ein Stück des Wegs,
der zu dir führt.
Tag wie Blei die grauen Stunden zählt und Nebel nass die Straßen glänzen, weiß ich genau, auch das Bild vergeht, denn du bist bei mir.
Du bist bei mir, das weiß ich.
Dieser Tag ist ein Geschenk für mich, der Dank an dich, er sei ein Stück des Wegs,
der zu dir führt,
wenn die Zeit zerbricht im Alter und im Leid und Schmerzen meine Schritte lähmen,
weiß ich genau,
da ein Morgen kommt, denn du bist bei mir.
Du bist bei mir, das weiß ich nie.
Dieser Tag ist ein Geschenk für mich, der Dank an dich, er sei ein Stück des Wegs,
der zu dir führt.
Vom Danken war eben in meinem Lied die Rede. Dankbarkeit fällt uns nicht immer leicht. Wie sagt man? So wurden wir schon als Kinder gefragt, wenn bei einem kleinen Geschenk das spontane Danken ausgeblieben war. Und dann sagte man rasch sein Dankeschön. Dann konnte man sich endlich ganz dem Geschenk zuwenden, dem Auto oder der Puppe. Als wir älter wurden, spürten wir, dass Dankbarkeit weit mehr ist als eine Formel oder die Dressur aus Kindertagen. Dankbarkeit ist eine Grundhaltung. Sie ist die Antwort auf das, was mich umgibt, was mich leben lässt, was meine Tage erfüllt, beschenkt und beglückt. Ich kann nicht bewusst leben, ohne Dankbarkeit zu empfinden. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens, so habe ich einmal gelesen. Ein gutes Wort. Doch bekommt unser Herz bisweilen nicht Gedächtnislücken? Wenn ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist, überwiegt eine Zeit lang in uns dankbare Freude. Aber schon bald tritt der Geber hinter der Gabe merklich zurück. Und wieder eine Zeit, dann ist auch das Geschenk zum selbstverständlichen Besitz geworden. Es gehört uns. Wir fragen nicht mehr danach, woher es kam. Mir wurde einmal gesagt, wem nichts geschenkt wird, der braucht auch nicht zu danken. Kann aber ein Mensch wirklich von sich sagen, ich habe für nichts zu danken, denn mir wurde nie etwas geschenkt.
Dieser Tag ist ein Geschenk für mich, der Dank an dich, er sei ein Stück des Wegs,
der zu dir führt.
Es gibt Geschenke, die nicht von Menschen kommen, sodass wir völlig vergessen, dafür zu danken. Denken wir nur an frisch gefallenen Schnee in der Morgensonne, an einen Frühlingstag mit seinen aufbrechenden Knospen und Blüten. Denken wir nur an Kinderaugen, die uns anstrahlen. Oder an das Abendlied der Amsel, das uns erfreut. Wohin dann mit unserer Dankbarkeit? Ein junger Mann kam zu einem jüdischen Weisen und sagte: Früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt es sie heute nicht mehr? Der Rabbi gab zur Antwort: Weil sich heute niemand mehr so tief bücken will. Dankbarkeit lebt zutiefst aus der Grundhaltung des Glaubens, dass Gott der Geber aller Gaben, der Ursprung aller Dinge ist. In allem, was ich bin und habe, was ich kann und vollbringe, bleibe ich der von Gott Beschenkte. Dankbarkeit zerbricht alle Selbstherrlichkeit des Menschen und macht demütig. Der Mensch beugt sich vor seinem Schöpfer und Herrn, dem er sich in allen Situationen seines Lebens getrost überlassen kann. Dass unser Dank oft klein und unzulänglich ist, erkannten wohl die Menschen, als sie die schöne Formulierung »Vergelt's Gott« wählten. Gott soll das Gute vergelten, wofür wir nicht danken können. Herrlich und mit vielen bunten Bildern stellt der 23. Psalm uns dieses dankbare Vertrauen vor Augen. Der Herr ist mein Hirte. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du füllst mir reichlich den Becher. Im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Hier könnte man einwenden: Ist dieser Psalm nicht eher ein Loblied als ein Dankgebet? Beides ist er, denn die Sprache der Bibel kennt für Danken und Loben ein und dasselbe Wort. Ani Modelecha heißt, ich danke dir, heißt aber auch, ich lobe dich, ich beuge mich vor dir. Danken heißt also den loben, der mich auf grünen Auen lagern lässt. Dem sich beugen, der mich auch durch dunkle Schluchten führt, mich aber auch einlädt, in seinem Haus zu wohnen für lange Zeit. Der Apostel Paulus fasst all diese Gedanken in ganz sachliche Worte, wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: Der seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
Ein Geschenk für mich, der Dank an dich, er sei ein Stück des Wegs,
der zu dir führt.
Es bleibt noch die Frage: Kann ich Gott wirklich danken, wenn, wie es im Lied hieß, der Tag wie Blei die grauen Stunden zählt? Wenn die Zeit im Leid zerbricht? Warum soll ich Gott loben, wenn Schmerzen meine Schritte lähmen? Danken in der Not? Sicherlich ist damit nicht gemeint, unmittelbar für Leid und Schmerzen zu danken. Aber gerade in solchen Situationen machen wir Menschen Erfahrungen, für die wir dankbar sein müssen. Die Hilfe der anderen, das Gefühl der Geborgenheit bei guten Menschen, die Geduld, die man mir entgegenbringt, der Trost im Gebet. All das sind ja keine Selbstverständlichkeiten. Es sind Geschenke in der Not, die mich zum Dank einladen. Wenn ich Gott für alles danke, wenn ich ihn auch zu loben versuche, wo ich durch dunkle Schluchten wandern muss, dann werde ich auch hellsichtig für die vielen kleinen Beweise göttlicher Vorsehung, die uns umgeben und reich machen. Dann ist es fast wie eine Selbstverständlichkeit, dass der Dank an Gott sich in der Liebe zum Mitmenschen zeigt.
Ein Geschenk für mich, der Dank an dich, er sei ein Stück des Wegs,
der zu dir führt.
Eine Geschichte, die fast 2000 Jahre alt ist, bewegt uns noch immer. Auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho wird ein Mann überfallen. Er wird ausgeraubt, misshandelt und schwer verwundet am Rand der Straße liegen gelassen. Zwei Männer gehen vorüber, ohne zu helfen. Sie lassen den Verwundeten allein. Ein Dritter, ein Samariter, ein Ausländer und Andersgläubiger bleibt stehen und hilft. Er verbindet die Wunden und bringt ihn in eine Herberge. Dort bezahlt er alle Unkosten für die Unterkunft und zieht weiter. Ob er einen Dank erhalten hat? Schwäche und Aufregung ließen vielleicht den Dank vergessen. Wir wissen es nicht und werden es nie aus der Bibel erfahren. Ein indischer Christ aber erzählt diese Geschichte auf seine Art weiter. Eines Tages stand der überfallene und inzwischen geheilte Mann mit Frau und Kind vor dem Haus des Samariters. Nachdem wir Gott im Tempel von Jerusalem gedankt haben, kommen wir nun zu dir. Als Zeichen unserer Dankbarkeit bringe ich Öl und Wein mit. Denn damals hast du damit meine Wunden geheilt. Früher verachtete ich euch Ausländer. Heute aber weiß ich, dass unter euch wahre Freunde Gottes leben, erklärte der Mann. Die Frau des Geheilten reichte dem verdutzten Samariter ein Gewand und sagte: Mein Mann erzählte mir, dass deine Kleidung ganz mit Blut und Schmutz befleckt wurde, als du ihm geholfen hattest. Ich webte dir ein neues Gewand. Bitte, nimm es an. Der Samariter aber wehrte ab. Es ist nicht notwendig, dass er mir so überschwänglich dankt und meine Ausgaben ersetzen wollt. Für Kinder Gottes ist es eine Selbstverständlichkeit, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind. Auf Dank darf man nicht warten. Da trat der kleine Sohn des Geheilten vor den Samariter. Herr, du hast meinem Vater geholfen. Auch dein Esel war für meinen Vater da, denn er hat ihn zur Herberge getragen. Ich habe darum für den Esel ein Bündel gutes Heu mitgebracht. Ich kann auch nicht viel geben, um dir zu danken, weil ich noch so klein bin. Doch über diese Gabe des Dankes freute sich der Samariter am meisten und ganz bestimmt auch sein Esel. Öl und Wein, ein handgewebtes Gewand, ein Bündel Heu, Gaben der Dankbarkeit, die einen Mann glücklich machten, der glaubte, nur seine Pflicht getan zu haben. Ja, vieles bietet der Tag, das nicht achtlos hingenommen und angenommen werden darf. Die vielen kleinen Dinge, die uns das Leben angenehm machen. Die belebende Tasse Kaffee in der Frühe, die pünktliche Morgenzeitung, die freundliche Geste eines anderen Verkehrsteilnehmers, die Aufmerksamkeit des Busfahrers. Gewiss, ich habe dafür bezahlt. Für mein Geld kann ich schließlich etwas verlangen. Ich bin ja auch freundlich zu anderen. Aber trotz allem bleibt da ein Rest, etwas Ungeschuldetes, eine Zugabe, für die zu danken ich allen Grund habe. Der dankbare Mensch bekommt Augen für die Gesten der Freundlichkeit und des Wohlwollens. Er nimmt nicht nur und behält für sich, sondern beschenkt andere und gibt weiter. Was das bedeutet, fasst ein indischer Christ, ein Reisbauer, in folgendes Gebet zusammen. Ich klage nicht darüber, dass hier keine elektrischen Lampen leuchten. Aber ich danke dir, mein Herr, für die glänzenden Sterne und den goldenen Mond. Ich klage nicht darüber, dass ich hier keine Oper besuchen kann. Aber ich danke dir, mein Herr, für das Konzert der Vögel in den Bäumen. Ich klage nicht darüber, dass es hier weder Museen noch Denkmäler gibt. Aber ich danke dir, mein Herr, für die Schmetterlinge, die mit den Waldblumen spielen. Ich klage nicht darüber, dass es hier kein Telefon gibt. Aber ich danke dir, mein Herr, dass ich für meine Freunde beten darf. Ich klage nicht darüber, dass hier kein Gasthaus steht. Aber ich danke dir, mein Herr, dass meine Nachbarn gastfreundlich sind. Ich klage nicht darüber, dass wir hier keine großen Pläne für die Zukunft haben. Aber ich danke dir, mein Herr, dass wir auf dich hoffen dürfen. Ich klage nicht darüber, dass wir ungebildet und arm sind. Aber ich danke dir, mein Herr, dass du uns reich machst, andere zu lieben. Heinrich Spähmann schreibt, Danken heißt Wiederlieben mit der Liebe, mit der man geliebt wird. Da wir glauben, dass Gott uns liebt, müsste unser Dank gewissermaßen göttlich sein. Doch im Grunde kann kein Menschenherz ermessen, was es Gott an Dank schuldet. Jesus aber ermisst es. So hat er die Eucharistiefeier, seine große Danksagung zur Mitte allen Dankens gemacht. Hier ergänzt er unseren Dank, der so klein, so unbeständig, so unzureichend ist. Zu ihm dürfen wir gehen. Mit Jesus erhalten unsere Worte und Taten jenen Wert, der sie wertvoll macht für Zeit und Ewigkeit.
Herr, ich sehe viele Wunder, die in meinem Leben stehen. Sonne, Mond, das Heer der Sterne und die Erde weit und schön. Lass mich auch die kleinen Dinge sehen, die am Wegrand blühen. Und lass mich dein Antlitz sehen, wenn mein Leben endet. Herr, ich höre buntes Klingen in der töne Harmonie. Orgelklang und frohes Singen und den Rausch der Symphonie. Lass mich auch die leisen Töne hören, wenn ein Mensch still weint. Und lass mich dein Wort eins hören, wenn mein Leben endet.
Lass mich dein Wort eins hören, wenn mein Leben endet.
Herr, ich gehe tausend Wege durch die Welt und durch die Zeit. Tausend Straßen sind voll Lichter, voller Glanz und Herrlichkeit. Lass mich auch die dunklen Straßen gehen mit der Menschennot. Und lass mich zu dir hingehen, wenn mein Leben endet. Ich spreche viele Worte, die dem anderen hilfreich sind. Doch bisweilen sind's nur Hülsen, leicht und leer wie Spreu im Wind. Lass mich gute Worte sagen, trösten in der Einsamkeit. Und sprich du dein letztes Wort, wenn mein Leben endet. Beginnt der Tag zu leben, Worte fallen je mich an, die wie Schattenbilder wechseln, ehe man sie begreifen kann. Leer sind sie und unbeständig, Meinungen vom Wind bewegt. Wo ist einer, der im Wirr was sagen kann, was wirklich trägt? Herr, zu wem nur soll ich gehen? Du allein hast Worte des Lebens. Herr, zu wem sonst soll ich gehen? Neu beginnt der Tag zu leben, Brot hält er für mich bereit. Brot aus ausgelaugten Körnern, Angebot der neuen Zeit. Es bleibt ein letzter Hunger, den das Brot der Welt nicht teilt. Kommt, denn keiner, der für immer uns das Brot des Lebens teilt. Herr, zu wem nur soll ich gehen?
Zu wem soll ich gehen?
Du allein bist Brot unseres Lebens. Herr, zu wem sonst soll ich gehen? Neu beginnt der Tag zu leben, schwer er seine Stunden zählt. Wie ein Wanderer in der Wüste mich der Durst unsagbar quält. Schal und bitter schmeckt das Wasser, das des Tages Krüge füllt. Doch denn keine Quelle sprudelt, die den Durst für immer stillt. Herr, zu wem nur soll ich gehen? Allein reicht Wasser des Lebens. Herr, zu wem sonst soll ich gehen? Neu beginnt der Tag zu leben, langsam geht die Sonne auf. Doch es bleiben dunkle Schatten, spärlich wächst das Licht herauf. Last und Leiden haben Fahnen tiefer Trauer aufgehängt. denn keiner in das Dunkel eintritt und die Nacht verdrängt. Herr, zu wem nur soll ich gehen?
Zu wem soll ich gehen?
Du allein bist Licht unseres Lebens. Herr, zu wem sonst soll ich gehen?
Zu wem soll ich gehen?
Vor aller Zeit, als Gott die Welt erschuf, der Sonne schenkte ihre Pracht und allen Sternen ihre Bahnen wies, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn. Gott die Meere und die Länder rief, den Tag erhob aus dunkler Nacht, den Tieren und den Blumen Leben gab, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn. Als Gott die Menschen liebevoll ersann, als heller Strahl aus seiner Pracht, als Abbild seiner Schönheit, seiner Gnad, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn. Auch Millionen Menschen mit mir gehen, bleibt einsam oft mir Tag und Nacht. Gott aber kennt mich und von Ewigkeit, da hat er schon an mich gedacht. Und darum weiß ich mich von ihm geliebt, so wie ich immer bin. Er hat sein Ja gesagt und das ist mir des Lebens tiefster Sinn.
Thomas von Aquin schreibt: Die Liebe war der Schlüssel, der Gottes Hand zur Schöpfung öffnete. So schickte Gott die Gestirne auf ihre Bahn. Es ward Licht. Er trennte die Ozeane vom festen Land und überschüttete die Erde mit Pflanzen, Blumen und Sträuchern. Gottes Atem erfasste alles, was im Wasser, auf dem Land und in der Luft leben und sich bewegen sollte. Und dann schuf Gott den Menschen. Die Liebe war auch der Schlüssel, dass wir ins Leben gerufen wurden, dass Gott Ja sagte zu einem jeden von uns. Unruhig und auf der Suche nach Gott schrieb Augustinus: Ich fragte die Erde, und sie sprach: Ich bin nicht Gott. Und alles, was auf ihr ist, bekannte das Gleiche. Ich fragte das Meer und die Abgründe, und sie antworteten: Wir sind nicht dein Gott. Ich fragte die Winde und den ganzen Luftkreis, und sie sprachen: Wir sind nicht Gott. Ich fragte das Firmament, die Sonne, den Mond und die Sterne, und sie sagten: Auch wir sind nicht Gott, den du suchst. Und ich sprach zu allen Dingen: Sagt mir von meinem Gott, sagt mir etwas von ihm. Und mit lauter Stimme riefen sie: Er hat uns gemacht. Gottes Ja gilt der ganzen Schöpfung. Er trägt das All in seinen Händen, sagt der Psalmist. Gottes Ja gilt ganz besonders den Menschen. Diese Erfahrung hat Israel in seiner langen Geschichte immer wieder machen können. Vor der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten tat Gott ihm zum ersten Mal seinen Namen kund. Im brennenden Dornbusch hörte Mose die Worte: Sag meinem Volk, Jahwe hat mich zu euch gesandt. Gott nennt hier seinen Namen. Wörtlich übersetzt heißt er: Ich bin da. Und Mose hört weiter: Das ist mein Name für immer. So wird man mich nennen in allen Generationen. Diese Sicherheit, Gott ist da, wurde bei Jesaja zu einem Hymnus. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich bin Jahwe, und außer mir gibt es keinen Retter. Und aus der Not steigt das Gebet des 143. Psalms. Du bist mein Anteil im Land der Lebenden. In solchen und vielen anderen Worten des Alten Testamentes klingt ein Vertrauen auf, das stärker ist als alle Schicksalsschläge im Laufe der Jahrtausende. Gott ist mein Anteil. Diese Erfahrung hat Israel nicht nur an zufälligen Wegkreuzungen oder an Steilhängen des Lebens gemacht. Sie war und blieb Fundament und Kraft seiner ganzen Geschichte. Gottes Ja gilt den Menschen. Aus diesem Glauben schöpfte Israel immer wieder Kraft und Zuversicht. Dieser Glaube fand in Jesus von Nazareth seine endgültige Bestätigung. Gottes Engel sagte zu Josef im Traum: Sieh, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. In Jesus hat Gottes Jawort menschliche Gestalt angenommen. So konnten die Jünger zum Herrn sagen: Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und sie gingen mit ihm. Wenn sie auch in der Dunkelheit des Karfreitags davonliefen und Jesus im Stich ließen, führte ihr Weg sie doch wieder zu ihm zurück. Als Auferstandener entließ Jesus Christus diese seine Jünger in die Geschichte der Kirche mit den Worten: Seid getrost, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Trägt uns dieses Wort so, dass wir, wie das Volk Israel, auch im Dunkeln weitergehen und wie die Jünger bereit sind, aus Gottes Zusage zu leben?
Nehmt hin und teilt unter euch, nehmt hin und teilt unter euch, und wenn alle teilen, wird jeder reich. Nehmt hin und teilt unter euch.
Kürzlich las ich ein japanisches Märchen. Ein alt gewordener König suchte einen Nachfolger. Als er eines Tages auf dem Hof seines Palastes die Söhne der Adeligen spielen sah, dachte er bei sich: Einer dieser Jungen soll mein Erbe antreten. Er veranstaltete ein Festessen und alle Kinder, die im Hof gespielt hatten, wurden in den Festsaal eingeladen. Mit ihnen auch ein Hirtenjunge, der sich zufällig unter den Spielenden befand. Die Tafel war mit herrlichen Speisen gedeckt. Doch als die Kinder mit dem Mahl beginnen wollten, stellten sie fest, dass ihre Essstäbchen viel zu lang waren, um damit die Speisen zum Mund führen zu können. Je mehr sie versuchten, etwas von den köstlichen Speisen zu essen, umso größer wurde das Durcheinander und der Lärm im Saal. Nur der Hirtenjunge blieb ruhig und bewahrte Haltung. Mit diesen langen Essstäbchen kann ich nicht essen, dachte er bei sich. Aber ich kann damit den Jungen füttern, der mir bei Tisch gegenüber sitzt. So nahm er mit seinen Stäbchen von dessen Speisen und reichte sie dem Jungen auf der anderen Tischseite. Und der wurde satt. Nach diesem Beispiel fütterten sich dann alle gegenseitig, und es war eine Freude, ihnen zuzusehen. Der König hatte alles beobachtet und sagte: Nur der Mensch, der immer zum Teilen bereit ist, kann weise regieren. Und der Hirtenjunge ward der Kronprinz des Königs.
Nehmt hin und teilt unter euch, nehmt hin und teilt unter euch, und wenn alle teilen, wird jeder reich. Nehmt hin und teilt unter euch.
Im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums steht auch ein Junge im Mittelpunkt des Geschehens. Viele Menschen waren Jesus bis an den Rand der Wüste gefolgt, hatten seine Worte gehört. Nun aber hatten sie Hunger. Doch nur ein Junge hatte 5 Brote und 2 Fische bei sich. Er gab sie den Jüngern, und sein Weitergeben, sein Teilen wurde durch Jesu Handeln zum Wunder, das alle satt machte. Es waren an die 5000 Männer, die gegessen hatten, berichtet das Evangelium. Ich glaube, zu dem Wunder dieser Brotvermehrung gehörte nicht nur das göttliche Wirken Jesu, sondern dazu gehörten auch die sich öffnenden Hände der Menschen. Denn obwohl sie wussten, 5 Brote und 2 Fische, was ist das für so viele, hielten sie nicht fest, sondern gaben weiter. Sie teilten miteinander, so dass alle satt wurden. Jesus gab weiter. Er teilte Gottes Gaben aus, indem er die frohe Botschaft vom Reiche Gottes verkündete und sein Kommen auch in Zeichen und Wundern aufleuchten ließ. Die Menschen verstanden Jesus. Auch sie gaben weiter und gingen als Beschenkte von dannen. Wir hörten eben von dem Jungen, der sein Brot weitergab, sodass alle satt wurden. Wir hörten von der Frau, die ihre kostbare Salbe an Jesus verschwendete, sodass alle im Haus mit dem Duft dieser Salbe beschenkt wurden. Wir hörten von der Samariterin, die den kühlen Trunk aus der Tiefe des Brunnens mit Jesus teilte und dabei erfahren durfte: Der Messias ist mitten unter uns. Und wir hörten, dass Jesus in Brot und Wein sich selbst weitergab, sodass die Jünger ganz mit ihm und durch ihn leben konnten. Teilen macht also nicht arm, im Gegenteil. Es macht den reich, der empfängt, aber auch denjenigen, der gibt. Teilen führt Menschen zusammen und zerbricht die Einsamkeit. Es bringt Dinge in Bewegung und lindert die Not. Teilen löst aus der Traurigkeit und führt in die Freude. Unsere Essstäbchen, um auf das japanische Märchen zurückzukommen, sind so lang, dass wir über den reich gedeckten Tisch hinweg die anderen beschenken können. Doch gilt es nicht nur, den Hunger des Leibes in der Ferne zu stillen. Es gibt auch den Hunger der Seele, und der schmerzt oft Menschen unmittelbar neben uns. Wir schöpfen zwar aus dem Vollen, doch bleibt das Herz leer, weil wir uns nicht mitteilen, im Gespräch, im Zuhören, in der Geduld, in der Liebe. Mitteilen ist ebenso wichtig wie austeilen. Im Mitteilen gebe ich immer ein Stück von mir, ja, mich selbst weiter. Doch dieses Wirkliche, ich möchte sagen, dieses wunderbare Austeilen und Mitteilen ist nur möglich, wenn ich weiß, dass ich selbst aus der guten Hand dessen lebe, der sich in der großen Schöpfung mitgeteilt hat. Gott. Domhelda Kamara weiß um diese großartige Mitteilung Gottes und darum betet er. Ist es wahr, Herr, dass du auch heute gerne die Gewässer betrachtest, die Winde und das Licht? Trifft es zu, dass du dir einen Sinn bewahrt hast für die Vögel, die Blumen und für die Kinder? Wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass du nicht weniger gern betrachtest, was unablässig aus den Händen der Menschen hervorgeht, mit denen du deine Schöpferkraft teilst. Teilen heißt deshalb auch, dankbar das Schöpfungswerk Gottes weiterführen.
Am Rand der Wüste saßen die Menschen, müde vom Wandern und hungrig nach Brot. Doch nur ein Junge hat Brot und Fische, er gab das, was er besaß, und Jesus half in der Not. Nehmt hin und teilt unter euch, nehmt hin und teilt unter euch. Und wenn alle teilen, wird jeder reich. Nehmt hin und teilt unter euch.
Nehmt hin und teilt unter
euch. Im Kreis der Freunde saß Jesus und lehrte, und eine Frau trat zu ihnen ins Haus, nahm ein Gefäß mit kostbarer Salbe, sie goss das, was sie besaß, auf Jesu Füße aus. Nehmt hin und teilt unter euch, nehmt hin und teilt unter euch. Und wenn alle teilen, wird jeder reich. Nehmt hin und teilt unter euch,
nehmt hin und teilt unter euch.
In Samaria setzte sich Jesus müde und durstig am Brunnenrand hin, bat eine Frau, komm, gib mir zu trinken. Sie gab das, was sie besaß, und fand im Glauben zu ihm. Nehmt hin und teilt unter euch, nehmt hin und teilt unter euch. Und wenn alle teilen, wird jeder reich. Nehmt hin und teilt unter euch. Zum Pascha-Fest lud Jesus die Jünger ein, in den Saal seine Gäste zu sein. Nahm dann das Brot und nahm auch den Becher. Er gab das, was er besaß, sich selbst im Brot und im Wein. Nehmt hin und teilt unter euch. nehmt hin und teilt unter euch. Und wenn alle teilen, wird jeder reich. Nehmt hin und teilt unter euch. Der Nächte schweigen, helle Stunden steigen und der Tag vom Dunkel ist befreit. Goldne Sonnenstrahlen, bunte Bilder malen auf der Erde graues Alltagskleid. Spielt ihr Gitarren, klinget ihr Flöten, Großes hat der Herr an uns getan. Klatscht in die Hände, jubelt vor Freude, unserem Gott singt heut ein neues Lied. Glocken hör ich schlagen, ihre Stimmen sagen, Gott schenkt dir aufs Neue seine Zeit. So sind heut und morgen schon in ihm geborgen und das Herz wird mir vor Freude weit. Klinget ihr Flöten, Großes hat der Herr an uns getan. Klatscht in die Hände, jubelt vor Freude, unserm Gott singt heut ein neues Lied. Das Leben, Menschen mich umgeben und ich weiß, du bist nicht mehr allein. Und im Schritt der anderen kann ich weiter wandern, mancher wird mir Freund und Bruder sein. Spielt ihr Gitarren, klinget ihr Flöten, Großes hat der Herr an uns getan. Klatscht in die Hände, jubelt vor Freude, unserem Gott singt heut ein neues Lied. Geht der Tag zu Ende, reichet euch die Hände, dass kein Streit den Schlaf der Nacht zerbricht. Und das Lied von heute, dir und mir zur Freude, steig empor ins neue Morgenlicht. Klinget ihr Flöten, Großes hat der Herr an uns getan. Klatscht in die Hände, jubelt vor Freude, unserm Gott singt heut ein neues Lied.